Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Wir machen es uns nicht einfach und sagen, wir wünschen uns mal, es gäbe keinen Krieg. Nein, wir verteidigen die Menschen in der Ukraine, so wie wir das können, mit Waffenlieferungen. Das heißt, wir brauchen erstens einen langen Atem bei der Unterstützung der Ukraine und wir brauchen jetzt weitere Waffenlieferungen und das heißt vor allen Dingen Artillerie, Drohnen und Flugabwehr.
Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ruft die Bundesregierung eine Zeitenwende aus und beendet damit eine jahrzehntelange Entspannungspolitik. Eine Politik, die im vorigen Jahrhundert den Kalten Krieg beendet hat.
Ich bin aufgewachsen mit der Angst vor einem großen Krieg, mit der Angst vor einem Atompilz über Berlin. Ich gebe zu, ich hatte in den Jahren danach fast vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man Angst hat vor Krieg. Heute weiß ich es wieder.
Konfliktforscher diskutieren seither, wie nach dem russischen Angriffskrieg wieder Vertrauen hergestellt werden kann. Helfen die Erfahrungen aus den Abrüstungsverhandlungen der 1980er Jahre oder droht eine neue Ära der Konfrontation?
Frieden schaffen mit noch mehr Waffen? Wie Abschreckung und Abrüstung neu balanciert werden. Ein Feature von Andreas Beckmann.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
Der 8. Dezember 1987 ist auch ein Tag einer Zeitenwende. Einer ganz anderen allerdings als der, die Europa derzeit erlebt.
Damals endet ein Wettrüsten, in dessen Verlauf die NATO sukzessive 572 neue amerikanische Mittelstreckenraketen in Europa aufstellt, um damit auf eine Bedrohung durch 654 sowjetische SS-20-Raketen zu reagieren, die seit den 1970er Jahren auf den Westen gerichtet sind.
Doch jetzt präsentiert der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow in Washington eine Einigung, gemeinsam mit dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, den Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen, kurz INF-Vertrag.
For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles.
Es war zum ersten Mal in der Geschichte des Kalten Krieges, dass Rüstung nicht nur kontrolliert wurde, sondern dass man Abrüstung vereinbart hat, nämlich die Verschrottung einer kompletten Generation von Massenvernichtungswaffen, also der in Europa stationierten Mittelstreckenraketen. Das war Abrüstung und das war unerhört.
Sagt der Historiker und Friedensforscher Bernd Greiner, emeritierter Gründungsvorsitzender des Berliner Kollegs Kalter Krieg.
Der Abrüstungsvertrag kommt in einem Moment erhöhter Spannungen. Die neuen Raketen haben die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Showdowns erheblich gesteigert. Die Doomsday Clock, die symbolische Uhr, mit der die Vereinigung der Atomwissenschaftler anzeigt, wie nah die Welt an einer menschengemachten Katastrophe ist, steht 1983 auf 3:12.
Ende der 80er Jahre aber gelingt mit dem INF-Vertrag ein Ausbruch aus der atomaren Aufrüstungsspirale.
Der entscheidende Faktor war der Amtsantritt von Michail Gorbatschow 1985. Gorbatschow war der Erste, der gesagt hat, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir Sicherheit auf Kosten der anderen Seite erzielen. Entweder es gibt Sicherheit für beide oder Sicherheit für niemanden.
Die NATO zeigt sich offen für diesen Ansatz.
Schon 1979 hatte sie in ihrem sogenannten Doppelbeschluss festgelegt, dass zwar Raketen stationiert werden, zugleich aber auch Gespräche zur Rüstungskontrolle stattfinden müssen.
Nachrüstung so weit wie nötig zur Herstellung des ungefähren Gleichgewichts, aber so weit wie möglich gegenseitig vereinbarte Rüstungsbegrenzung.
Die Aufrüstung gilt damals als Voraussetzung dafür, die Sowjetunion an den Verhandlungstisch zu bringen. Abschreckung, also die Drohung mit eigenen Atomwaffen, und Abrüstung sollen so ausbalanciert sein und einander bedingen. Doch auf beiden Seiten gibt es Zweifel an dieser Strategie.
Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Wir wollen kein Feindbild. Wir wollen nicht das Fußvolk einer Raketenpartei sein.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Am 10. Oktober 1981 berichtet die Tagesschau über die seinerzeit größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik.
250 bis 300.000 Menschen hatten sich in der Bundeshauptstadt versammelt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren.
Während in Ost und West die Staaten Raketen aufstellen, hoffen die Menschen auf Sicherheit und Abrüstung.
Die Bonner Friedensdemonstration war zugleich politisches Redemarathon, Verbrüderung vieler Teilnehmer, aber auch die Gemeinsamkeit verschiedener Ideen und Ideologien unter der Überschrift Frieden. Und sie war aufgewertet durch die Teilnahme ausländischer Stars, der Friedensbewegung zum Teil seit Jahren verbunden.
Take all the missiles down. Take all the missiles down. Oh yes, the whole.
Anfang der 1980er Jahre gibt es eine starke Friedensbewegung. In der Bundesrepublik, in den USA und selbst in der DDR fordern kleine Gruppen Schwerter zu Pflugscharen.
Sowohl Gorbatschow als auch Reagan wissen damals also, dass sie zu Hause Zustimmung für ein Abrüstungsabkommen finden würden.
In Bezug auf Atomwaffen haben beide Seiten Ende der 1980er Jahre durchaus gemeinsame Interessen. Sie fürchten, dass mit den Kernwaffen der neuen Generation versehentlich ein Atomkrieg ausgelöst werden könnte und wollen verhindern, dass sich die Waffen in Länder außerhalb ihrer Einflussgebiete ausbreiten. Sie wollen die Kosten für den Unterhalt der Atomwaffenarsenale reduzieren, die immer drückender werden. Und sie wissen, beide Seiten verfügen über Technologien, Satelliten, Radar, Strahlungsdetektionen, mit denen sie die Einhaltung des Vertrags überprüfen können, der sie zudem verpflichtet, gegenseitig Kontrollinspektionen zuzulassen. Vor diesem Hintergrund können Gorbatschow und Reagan damals ein Vertrauensverhältnis aufbauen und aus der Konfrontation herausfinden, die die Blockmächte vorher nahezu auf die Spitze getrieben hatten.
2022 aber geht es nicht in erster Linie darum, einen drohenden Krieg zu verhindern, sondern auf einen realen Krieg zu reagieren. In dieser Situation Vertrauen aufzubauen, wird deutlich schwerer, fürchtet Friedensforscher Bernd Greiner.
Das Bedenklichste in dem Zusammenhang ist diese von allen Seiten betriebene Sprache der Mobilisierung, gepaart mit der Neigung, die andere Seite zu dämonisieren. Wenn es da nicht zu einem Punkt kommt, der mentalen, der rhetorischen Abrüstung, dann gehen wir schweren Zeiten entgegen.
Mit Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion erlebt Europa heute eine gefährlichere Konfrontation als während des Kalten Krieges. Unter Wladimir Putin ist die russische Politik für Beobachter zunehmend intransparenter geworden. Möglichkeiten zur Kontrolle schwinden. Und nach Krim-Annexion, dem begründeten Verdacht russischer Hackerattacken gegen den Westen und dem Überfall auf die Ukraine ist das Misstrauen gewachsen. Zumal der russische Präsident Wladimir Putin unverhohlen damit droht, unter Umständen Atomwaffen einzusetzen.
Wenn man die Hochrüstung und die berechtigte Waffenlieferung an die Ukraine zur Selbstverteidigung, wenn man diesen Prozess über den Tag hinaus nicht politisch einzuhegen versteht, dann schafft man die Grundlage für neue Konflikte an neuen Orten zu neuen Zeitpunkten.
Another warning from Russia to the West about the arsenal of nuclear-capable intercontinental missiles it has at its disposal.
Wir sind natürlich gerade in der Phase der maximalen Abwendung Russlands von Europa, sogar des Konflikts und der Konfrontation.
Auch Jan C. Behrens vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam erwartet erstmal eine Zuspitzung der Konfrontation. Dennoch hält es der Osteuropa-Historiker für denkbar, langfristig wieder ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen aufzubauen, das dann neue gemeinsame Sicherheitsabsprachen möglich machen kann.
In historischer Perspektive sehen wir ja, dass Russland sich immer Europa annähert und dann wieder abwendet, nicht? Wenn man das jetzt mal auf die letzten 200-300 Jahre betrachtet.
Nach dem INF-Vertrag sieht es etwa 20 Jahre lang so aus, als sei die Annäherung zwischen Europa und Russland diesmal unumkehrbar. Dem Abkommen folgt 1990 der 2+4-Vertrag über die deutsche Einheit, der den Kalten Krieg endgültig beendet. 1991 löst sich der Warschauer Pakt auf.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ende Mai 1997 bekommt Russland eine privilegierte Beziehung zum westlichen Bündnis durch die NATO-Russland-Grundakte.
Die NATO und Russland, ehemals Feinde im Kalten Krieg, sind jetzt Partner. Sie wollen künftig gemeinsam den Frieden in Europa sichern. Die Staats- und Regierungschefs der Allianz und der russische Präsident Jelzin unterzeichneten heute in Paris den mühsam ausgehandelten Sicherheitspakt. Damit ist nun auch der Weg frei für die Osterweiterung des Bündnisses.
Unter der Präsidentschaft Wladimir Putins beginnt Russland allerdings, es als Ausdruck des eigenen Niedergangs zu betrachten, dass Länder, die einst zu seinem Einflussbereich gehörten, nun in die NATO streben.
Seit 2007 pocht das Land deutlich auf den Anspruch, seine alte Vormachtstellung im östlichen Mitteleuropa zurückzuerlangen. Unmittelbar vor Russlands Überfall auf die Ukraine verlangt Putin noch im Dezember 2021 in einem ultimativen Vertragsentwurf an die USA, dass die NATO ihre gesamte seit 1997 vollzogene Osterweiterung wieder rückgängig macht.
Solange eben diese frühere KGB-Mannschaft um Putin da regiert, sehe ich da keine große Hoffnung, dass sich etwas ändert.
Dass das Regime von Wladimir Putin seine imperialen Träume verwirklichen kann, glaubt Osteuropa-Historiker Jan-C. Behrens allerdings nicht. Der Krieg in der Ukraine etwa gleiche inzwischen zusehends einem Abnutzungskampf, der nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland Streitkräfte, Wirtschaft und Gesellschaft an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt.
Was uns Hoffnung machen kann, wieder aus historischer Sicht, ist, dass normalerweise russische Herrscher, Autokraten große Probleme bekommen, wenn sie Kriege verlieren oder wenn Kriege nicht so laufen wie geplant. Das führt dann auch häufig zu inneren Reformen in Russland. Das konnte man schon im 19. Jahrhundert beim Krimkrieg sehen. Das sehen Sie aber auch 1905 beim Krieg gegen Japan. Da bekommt Russland eine Verfassung, nachdem es diesen Krieg verliert. 1917 die Revolution, natürlich 1989 Afghanistan, Auflösung der Sowjetunion.
Immer größere Teile der russischen Gesellschaft bemerken, dass auch der Krieg in der Ukraine für Russland nicht nach Plan läuft. Das beobachtet Grigori Judin, Professor für politische Philosophie an der Moskauer Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Putin wird diesen Krieg verlieren, prognostizierte er vor gut einem Monat in einem Interview mit der Zeit. Viele Russen fürchteten jedoch, ihr Land würde für eine Niederlage einen hohen Preis bezahlen müssen.
Es mag verrückt klingen, aber viele Menschen sind davon überzeugt, dass bei einer Niederlage alle 140 Millionen Russinnen und Russen auf der Anklagebank des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag landen werden. Diesen Menschen muss klargemacht werden, dass sie nicht alle pauschal zur Verantwortung gezogen werden. Sonst wird dieser Krieg nie enden. Deshalb muss Russland seinen Imperialismus gerade gegenüber seinen Nachbarn überwinden. Für immer.
Ein Russland, dem seine Nachbarn vertrauen könnten, wäre eines, das, wie unter Gorbatschow, seine imperialen Ambitionen zurücknehme. Aber die russische Gesellschaft, glaubt Grigori Judin, ist nicht darauf vorbereitet, sich ihr Land ohne Vormachtstellung gegenüber anderen als sichere Heimat vorzustellen. Russland brauche eine neue Vision für seine Zukunft. Osteuropa-Historiker Jan-C. Behrens zufolge könnte die beispielsweise darin bestehen, dass das Land Anschluss findet an die wirtschaftliche Entwicklung und den Lebensstandard Europas.
Es wird eine neue Generation geben, die nicht mehr so geprägt sind durch den Kalten Krieg wie Putin und durch den Zusammenbruch der Sowjetunion gewissermaßen traumatisiert, sondern die vielleicht wieder mehr wirtschaftliche Interessen tatsächlich haben oder bei denen diese vielleicht wichtiger ist als die Unterwerfung der Nachbarstaaten.
Russlands wirtschaftliche Entwicklung könnte besser in Zusammenarbeit als in Konfrontation mit dem Westen gelingen, meint der Direktor der auch international angesehenen Moskauer Hochschule für Wirtschaft, Aljek Vjugin. In einem Interview mit der Zeitung Business Gazeta im Februar 2023 beschreibt er den Niedergang der heimischen Industrie, seit sich fast alle westlichen Unternehmen wegen der Sanktionen zurückgezogen haben.
Tausende Firmen sind in Russland aktiv gewesen und hatten zahlreiche Fabriken gebaut und sich an russische Regeln gehalten. Das Land hat vom Technologietransfer profitiert. Die westlichen Firmen haben Arbeitsplätze für Russen geschaffen und ihnen auch das Management anvertraut.
Allerdings, westliche Investoren werden nicht zurückkommen, solange Russland die Ukraine angreift. Und solange sich andere Länder in Europa fragen, ob ihnen das gleiche Schicksal drohen könnte. Beispiel Polen. Zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs 2022 gibt es in Warschau antirussische Proteste.
Sicherheit bedeutet Sicherheit vor Russland.
So klar lässt sich die Position Polens beschreiben, sagt Klaus Bachmann, Professor an der privaten Universität für Sozial- und Geisteswissenschaften in Warschau.
Russland war eine Bedrohung für die polnische Sicherheit, als es noch das Zarenreich gab. Es war eine Bedrohung, als es die Sowjetunion gab. Und es ist jetzt eine Bedrohung und es wird auch in der Zukunft die Bedrohung sein.
Selbst zu Zeiten des Warschauer Pakts wird in Polen die Politik Moskaus als gefährlich empfunden. Die historischen Interpretationen, etwa des INF-Vertrags von 1987, sind in Polen ganz andere als in Deutschland. Während hier Gorbatschow als Held gilt, ist es dort Reagan. Der, so sehen es viele Polen, mit seiner Rüstungspolitik die Sowjetunion zum Verzicht auf ihre Mittelstreckenraketen gezwungen hat. Das wiederum hat auch Polen Sicherheit gebracht. Hätten die Supermächte je Krieg geführt, wäre das Land, ebenso wie BRD und DDR, zum Schlachtfeld geworden. Je stärker daher die amerikanische Präsenz in Europa, desto besser für Polen. Nach dieser Maxime sehen nach dem Ende des Kalten Krieges alle polnischen Regierungen die NATO-Mitgliedschaft des Landes als Eckpfeiler ihrer Sicherheit.
Sie haben den Schulterschluss mit den Amerikanern gesucht, weil sie gesagt haben, das sind die, deren Soldaten wir hier haben wollen. Das sind die, die uns noch nicht im Stich gelassen haben. Das sind diejenigen, auf die wir uns verlassen wollen.
Immer noch sind die USA die einzige Macht, der Polen wirklich vertraut, betont Klaus Bachmann.
Jahrelang drängt das Land darauf, dass dort dauerhaft US-Truppen stationiert werden. Mit Rücksicht auf russische Bedenken schicken die USA lange nur rotierende Einheiten und ziehen sie regelmäßig wieder ab. Erst mit dem Überfall Putins auf die Ukraine richten sie eine feste Garnison in Polen ein und Flughäfen, die als Drehscheiben für die westlichen Waffenlieferungen dienen.
Aus der Sicht Polens sollten sie nicht nur bleiben, sondern es sollten weitere NATO-Kontingente hinzukommen. Auch die Bundeswehr ist mittlerweile willkommen.
Die Soldaten, deutschen Soldaten sind ja schon in Polen. Da redet keiner wirklich offen drüber. Aber sie sind da und sie sind, kann man sagen, auf der unteren Ebene, da wo keine Minister hinter dem Mikrofon stehen, auch willkommen. Und zwar genau deshalb, weil man natürlich weiß, dass es dahinter eine sehr effektive Waffenindustrie steht und sehr moderne Waffensysteme, die in der Ukraine ja auch sehr effektiv sind.
Lange Zeit scheint es in Polen undenkbar, sich in Sicherheitsfragen auch auf Deutschland zu verlassen. Zu frisch sind die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und an den Hitler-Stalin-Pakt, mit dem sich die beiden großen Nachbarn über Polens Kopf hinweg über eine Aufteilung des Landes geeinigt hatten.
Als die Bundesregierung nach dem Beginn des russischen Überfalls mit Waffenlieferungen für die Ukraine zögert, fragen Zeitungen in Warschau, ob es wohl wieder eine heimliche Agenda zwischen Berlin und Moskau gibt. Und sei es nur, um die Nord Stream Pipeline zu retten. Seit Deutschland, nach den USA, zum zweitwichtigsten Unterstützer der Ukraine geworden ist, sind solche Bedenken ausgeräumt. Das Vertrauen Polens ist gewachsen, weil die NATO entschlossener auftritt als früher. Denn das Vertrauen in die Politik Russlands ist so gestört wie lange nicht.
In vieler Hinsicht ist eigentlich die Situation, in der wir jetzt sind, schlimmer als die im Kalten Krieg. Das, was jetzt kommt, wird viel weniger stabil, fürchte ich. Also man kann es eigentlich sogar an der Person festmachen. Nicht? Man konnte mit den Sowjetführern, mit denen konnte man auf einer partnerschaftlichen Art und Weise reden. Ich meine, das beste Beispiel ist immer die Art und Weise, wie die Kuba-Krise abgelaufen ist. Es gab Verhandlungen, es gab Vertrauen.
Auch wenn es altmodisch, fast archaisch anmutet, so wie Michael Gorbatschow und Ronald Reagan 1987, haben sich während der Kuba-Krise 1962 auch Nikita Khrushchev und John F. Kennedy ihr Wort gegeben. Keiner würde vor der Haustür des anderen Raketen aufstellen. Die Sowjetunion beordert ihre Raketen von Kuba zurück. Die USA ziehen die Raketen wieder ab, die sie in der Türkei stationiert hatten. Kennedy und Khrushchev wollen auftrumpfen. Zugleich aber verlassen sie sich darauf, dass der jeweils andere keinen Krieg riskieren wird.
Das gibt's mit Russland heute nicht mehr. Putin sagt an einem Tag, wir werden die Ukraine nicht angreifen, und 3 Tage später greift er sie an. Auf der Basis kann man kein Vertrauen etablieren, auf dieser Basis kann man keine Diplomatie und keine Verhandlungen machen. Mit einem Präsidenten Putin in Russland gibt es keinen Frieden und gibt es keinen Friedensvertrag und es gibt wahrscheinlich nicht mal einen haltbaren Waffenstillstand.
Das, so Historiker Klaus Bachmann, sei auch die Haltung in den baltischen Staaten, die über Jahrhunderte erst vom Zarenreich und später der Sowjetunion besetzt waren. Vertrauen in ein Abkommen mit Moskau kann man sich dort kaum vorstellen.
Das ist der grundlegende Unterschied zur Zeit der Entspannungspolitik. Die Zahl der Akteure hat sich vervielfältigt.
Deshalb ist Vertrauen heute so viel schwerer herzustellen und zu bewahren als in den 1960er oder 80er Jahren, sagt Friedensforscher Bernd Greiner. Im Kalten Krieg reicht eine Verständigung zwischen den Führungsfiguren der beiden Supermächte. Schließen sie Kompromisse, dann ist damals klar, dass ihre Verbündeten verlässlich folgen. Heute aber lehnen gerade die osteuropäischen Länder Zugeständnisse an Russland ab und fühlen sich allenfalls dann sicher, wenn die NATO, allen voran die USA, mit Waffenlieferungen dafür sorgt, dass Russlands Armee aufgehalten wird.
Man muss die berechtigten Sicherheitsinteressen Osteuropas, von denen ja viele mittlerweile NATO-Mitglieder sind, mit in das Kalkül einbeziehen.
Auch das ist schon einmal möglich gewesen.
In den Jahren nach dem INF-Vertrag und der Auflösung der Blöcke, als sich Europa im Entspannungsmodus befindet. 1994 vereinbaren die USA, Großbritannien und Russland auf einem KSZE-Gipfel gemeinsam mit der Ukraine das Budapester Memorandum.
Für die Ukraine ein Abrüstungs- und Friedensvertrag von historischer Bedeutung.
Sie verpflichtet sich damit, alle noch aus der Sowjetzeit gelagerten mehr als 1000 nuklearen Sprengköpfe an Russland abzugeben. Im Gegenzug garantieren die USA, Russland sowie Großbritannien der Ukraine die Selbstständigkeit und verpflichten sich, das Land weder anzugreifen noch mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen unter Druck zu setzen.
Dieses Memorandum ist natürlich durch den russischen Überfall, durch diesen Aggressionskrieg erstmal hinfällig geworden.
1994 im Budapester Memorandum betrachten die USA und Russland die Ukraine als eine Art gemeinsames Sorgenkind. Als ein Land, das kaum in der Lage ist, zu garantieren, dass seine Atomsprengköpfe nicht in unbefugte Hände fallen. Damals denkt man vor allem an islamistische Terroristen. Die Ukraine vertraut angesichts der Sicherheitsversprechen dreier Atommächte ihrerseits darauf, vor Angriffen geschützt zu sein.
Doch seit Februar 2022 weiß die Welt, Versprechen, die Russland gegeben hat, sind unter Wladimir Putin nicht mehr viel wert.
Eine amerikanische F-10 Thunderbolt startet in Lechfeld. Das Trainingsszenario.
Szenario Ernstfall. Deutschland wird von einem Feind aus dem Osten angegriffen. Teile des Landes sind besetzt.
Das Großmanöver Air Defender sieht mehrere Szenarien gegen einen fiktiven Feind vor.
Die größte Luftoperationsübung in der Geschichte der NATO.
Die alliierten Streitkräfte wollen trainieren, wie NATO-Verbündete sich im Beistandsfall gegenseitig zur Hilfe eilen.
Das Ziel vor allem Abschreckung.
Russland greift kein NATO-Gebiet an und es wird das auch in absehbarer Zeit nicht tun. Warum nicht? Weil der nukleare Abschreckungsschirm natürlich funktioniert.
Die NATO erscheint gerade den Nachbarn Russlands heute als letzter Vertrauensanker, betont Nicole Deitelhoff, Leiterin des Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Deswegen will die Ukraine so schnell wie möglich beitreten. Doch eine NATO-Perspektive für das Land könnte dazu führen, dass Russland den Krieg erst recht in die Länge zieht, um genau diesen Beitritt zu verhindern. Bis auf Weiteres hält es Nicole Deitelhoff deshalb für wichtig, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen, damit sie sich Putins Angriffs erwehren könne. Trotzdem müsse man auch jetzt schon über langfristige Wege zu einer Entspannung nachdenken und hinter den Kulissen diskret darüber verhandeln. So wie einst im Kalten Krieg.
Dieser Krieg wird irgendwann enden. Er wird vermutlich noch eine Weile gehen und wir wissen nicht genau, wie er enden wird. Aber wenn dieser Krieg endet, wird Russland damit nicht verschwinden. Vielleicht ist noch nicht einmal Putin verschwunden. Auch das können wir momentan nicht sicher sagen. Aber es wird dann darum gehen, wie kann man eine Nachkriegsordnung haben.
Darin müsste vor allem geklärt werden, wie es mit den von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine weitergeht, einschließlich der Krim. Nicole Deitelhoff kann sich vorstellen, dass sich beide Kriegsparteien von dort zurückziehen, damit vielleicht neutrale Kräfte in diesen Gebieten wieder Hoffnung auf einen Frieden stiften können.
Eine Möglichkeit, einfach darüber nachzudenken, dass man sie erstmal unter eine UN-Verwaltung stellt für die nächsten 10 Jahre, um den Übergang von Kriegs wieder in eine Friedenswirtschaft und eine Friedensgesellschaft hinzubekommen. Und nach 10 Jahren wird man unter UN-Verwaltung dann tatsächlich sozusagen offene Referenden abhalten. Und den Menschen dort die Entscheidung dann aber auch wieder in die Hand zu geben mit einem neutralen Mediator.
A third party forces might be useful in the context of a ceasefire. I think American military playing that role might be problematic.
Streitkräfte von einer dritten, neutralen Seite wären sicher sinnvoll, wenn es irgendwann mal einen Waffenstillstand gibt. Das könnten natürlich Blauhelme der UN sein. NATO oder amerikanische Truppen kommen nicht in Frage, um einen direkten Konflikt mit Russland auszuschließen.
Der Politikwissenschaftler Samuel Cherub von der Rand Corporation in Washington hat im Juni in der Zeitschrift Foreign Affairs einen Aufsatz veröffentlicht, The Unwinnable War. Er sieht weder Russland noch die Ukraine, trotz westlicher Waffenlieferungen, in der Lage, diesen Krieg für sich zu entscheiden. Die gegenwärtige Sommeroffensive der Ukraine könne nochmal Bewegung bringen, aber danach erwartet er einen Stellungskrieg, in dem keine Seite mehr entscheidend vorankommt.
At the end of this war, we're going to have two pretty capable militaries, the Ukrainian military with a lot of Western support and Russia with its own military-industrial complex.
Am Ende dieses Krieges werden sich zwei starke Armeen gegenüberstehen. Die Ukraine mit westlicher Unterstützung und Russland mit einer immer noch riesigen Rüstungsindustrie. Entlang einer Waffenstillstandslinie im Osten und Süden der Ukraine, von der wir nicht wissen, wo sie verlaufen wird, von der wir aber wissen, dass beide sie nicht als endgültige Grenze anerkennen werden. Sie werden sich weiter bedrohen, ohne die Aussicht, ihre jeweiligen territorialen Ziele zu erreichen. Nach aller historischer Erfahrung kann das zu jahrelangen, blutigen, aber ergebnislosen Kämpfen führen.
Wenn er nach historischen Vergleichen sucht, denkt Samuel Cherub weder an die Kuba-Krise noch an den INF-Vertrag, sondern an den Koreakrieg von 1953.
Auch damals machen beide Seiten zwischenzeitlich beträchtliche Geländegewinne. Doch nach 3 Jahren stehen sie sich wieder mehr oder weniger an denselben Stellen gegenüber wie zu Beginn der Kämpfe. Noch immer beanspruchen beide Seiten das Territorium der anderen Seite für sich, halten sich aber an den ausgehandelten Waffenstillstand.
Insofern funktioniert dort eine gegenseitige Abschreckung. Samuel Cherub hält das langfristig auch im Fall der Ukraine für möglich.
Die ideale Lösung wäre natürlich in jedem Fall ein Friedensvertrag, auf dessen Basis beide Seiten zu normalen zwischenstaatlichen Beziehungen zurückkehren könnten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir wohl sagen, das ist sehr unwahrscheinlich. Und in Korea gibt es ja auch keine. Technisch betrachtet befinden sich die beiden koreanischen Staaten immer noch im Krieg. Aber es wird nicht mehr geschossen. Und dieser Waffenstillstand hält nun schon seit fast 70 Jahren.
Aber der Waffenstillstand ist fragil. Nordkorea droht unverhohlen mit Atomwaffen. Südkorea verlässt sich auf starke amerikanische Truppenverbände.
Trotzdem müsste, Samuel Cherub zufolge, auch die Ukraine ähnliche Sicherheitsgarantien bekommen. Von der NATO, den europäischen Staaten und den USA. Auf jeden Fall weitere Waffenlieferungen, vielleicht sogar Truppen, die dort stationiert werden.
Von einem Frieden wäre so ein Zustand, aber ähnlich weit entfernt wie der zwischen Nord- und Südkorea.
Es war dort nicht einfach und hat 2 Jahre gedauert, wenigstens einen Waffenstillstand für Korea und eine demilitarisierte Zone auszuhandeln. Aber immerhin schweigen seitdem die Waffen. Und in den folgenden Jahrzehnten hat sich Südkorea zu einer starken Wirtschaftsnation und einer blühenden Demokratie entwickelt. Man kann sich also durchaus vorstellen, dass sich auch in der Ukraine mit Hilfe von außen eine erfolgreiche Gesellschaft entwickeln wird.
Vertrauen haben die Konfliktparteien in Korea auch in 70 Jahren nicht entwickelt. Beide Seiten rüsten weiter auf. Der Krieg kann jederzeit wieder losgehen. Ein Friedensvertrag ist bis heute nicht in Sicht. Bestenfalls weitere Jahrzehnte mit einem eingefrorenen Konflikt.
Eine Perspektive, die auch im Europa nach dem Ukraine-Krieg droht. Alle Aussichten auf Frieden, die sich nach dem INF-Vertrag und dem Ende des Kalten Krieges entwickelt haben, wären dann verloren. Bernd Greiner.
Wenn alle Seiten darauf beharren, dass ihre Sicherheit, ihre zukünftige Sicherheit abhängt von einer permanenten Hochrüstung, dann werden sie sich in einen Kreislauf begeben, aus dem sie nicht herausfinden. Das kann nicht die Lösung sein, das würde die aktuellen Konflikte nur ad infinitum verlängern.
Frieden schaffen mit noch mehr Waffen? Wie Abschreckung und Abrüstung neu balanciert werden. Ein Feature von Andreas Beckmann. Es sprachen Bettina Kurt, Maximilian Held und Gilles Chevalier. Ton Martin Eichberg, Regie Friederike Wigger, Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.